D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Na, Mensch, schön, dass wir uns mal treffen. Nice to meet you, würde der Amerikaner sagen. Wird Angela Merkel diesen Satz, diese amerikanische Phrase heute Abend raushauen? Heute Abend, wenn sie zum ersten Mal US-Präsident Donald Trump trifft, nice to meet you. Oder wird's vielleicht einfach nur ein Hallo? Wie wird sie auftreten? Offen? Verschlossen? Was wird sie anhaben? Welches Geschenk bringt sie mit? Welche Haltung wird sie einnehmen gegenüber Donald Trump beim ersten Aufeinandertreffen persönlich? Wird sie viel kritisieren? Wir analysieren das heute für euch. Und wir helfen euch heute Abend. Wir schützen euch vor Job Application Scam. Dominik Evers ist heute Abend mit dabei. Grüß dich, Dominik.
Hi.
Was ist Job Application Scam?
Na, da geht es um gefälschte Stellenanzeigen, zum Beispiel in klassischen Online-Jobbörsen. Da werden diese Stellenausschreibungen wirklich komplett originalgetreu gefälscht. Ja, und man will an unsere Daten und auch vor allen Dingen an unser Geld.
Ja, so einfach geht's aber nicht, deswegen helfen wir euch dabei. Mein Name ist Thilo Jahn, schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Fake News sind die eine Sache, da können wir uns Informationen ranschaufeln und gucken, ob die News stimmt oder nicht. Aber Fake-Bewerbungsanzeigen, Fake-Stellenausschreibungen, das ist eine harte Nuss. Denkt man vielleicht, toller Job, Stellenanzeige, liest sich irgendwie gut, schickt dann seine kompletten Bewerbungsunterlagen hin und merkt, aha, das war vielleicht gar kein richtiger Arbeitgeber und schon sind alle Daten weg. Gefälschte Stellenanzeigen gibt's immer häufiger im Netz. Dominik Evers hat sich das Ganze mal angeschaut. Wie funktioniert das genau?
Es geht dabei um gefälschte Stellenanzeigen in diesen klassischen Internet-Jobbörsen oder manchmal auch einfach nur um E-Mails, in denen uns ein ganz, ganz toller Job angeboten wird. Die Betrüger missbrauchen den Namen von teilweise wirklich großen internationalen Unternehmen und faken die Ausschreibungen komplett originalgetreu, sagt Kai Fein vom Deutschen Institut für Compliance.
Die Ausschreibung sieht zunächst erstmal tatsächlich haargenau so aus, wie sie das von einem großen Unternehmen erwarten würden. Das heißt, sie finden das Logo, sie finden dort auch Informationen über das Unternehmen, also auch dort, die gehen da schon sehr professionell vor und ziehen da sehr viele Informationen raus, sodass auch tatsächlich große Stellenbörsen das nicht vorher unbedingt herausfiltern können.
Teilweise werden dann im Laufe des Bewerbungsverfahrens sogar ganze Online-Bewerbungsgespräche gefaked, kaum von echten Bewerbungsgesprächen zu unterscheiden, weil die Betrüger eben auch so perfekt über die Unternehmen dann auch informiert sind.
Also schwierig rauszubekommen, ob es jetzt fake ist oder nicht. Heißt es, die Kriminellen sind in erster Linie auf unsere Daten scharf, oder?
Naja, nicht nur. Also im Verlauf der Bewerbung kann es dazu kommen, dass von uns verlangt wird, eine spezielle Software runterzuladen, um zum Beispiel für den neuen Job im Homeoffice arbeiten zu können. Die Software, die kostet dann hinterher natürlich. Oder es wird einfach auch eine Vermittlungsgebühr verlangt. Aber klar, auch mit den Daten wird Geld gemacht. Die sind besonders gewinnbringend, denn die Betrüger bekommen ja wirklich komplette Lebensläufe ihrer Opfer. Vor allen Dingen in den USA geht es da auch ganz konkret um die Sozialversicherungsnummern. Die sind dort besonders wichtig und verraten gerne dann auch die komplette Identität.
Weiß man denn, wer hinter diesen Fake-Stellenausschreibungen so steckt?
Das sind offenbar Betrügerbanden aus dem Ausland, oft aus dem asiatischen Raum, was es natürlich schwerer macht, sie zu fassen. Dem Hessischen Landeskriminalamt sind auch schon ganz konkret einige Fälle bekannt. Die Dunkelziffer ist aber wohl sehr hoch, weil viele den Betrug einfach auch gar nicht melden hinterher. Und das Deutsche Institut für Compliance sagt, es gibt ja so ungefähr mehrere hundert Fälle im Jahr.
Können wir denn schon vorher irgendwie erkennen, ob wir möglicherweise an Betrüger geraten?
Na, das ist tatsächlich schwierig. Also klar, wenn uns irgendjemand Wildfremdes einfach so eine E-Mail schickt mit einem ganz, ganz tollen Jobangebot und dann einfach mal ganz schnell unsere Bewerbungsunterlagen will, sollten wir aufpassen. In den Jobportalen wird es aber tatsächlich schon komplizierter. Aber manchmal entlarven sich die Fake-Ausschreibungen dann doch am Ende selbst, sagt Kai Fein.
Stutzig sollte man dann werden, wenn tatsächlich die Versprechungen dort eher schwer zu glauben sind. Das heißt also dort von Gehältern die Rede ist, die erstmal vielleicht nicht so realistisch sind. Oder aber wenn die Kontaktaufnahme zum Beispiel über eine kostenpflichtige Hotline passieren soll oder aber zum Beispiel E-Mail-Adressen benutzt werden, die nicht direkt mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Also wenn zum Beispiel eine GMX-Hotmail-Adresse, wie auch immer von anderen Anbietern, dort als Kontaktadresse dort steht.
Außerdem warnen mittlerweile Unternehmen auch konkret schon vor diesen gefälschten Stellenausschreibungen. Und auch die Online-Jobbörsen sind mittlerweile für dieses Thema auch ein bisschen sensibilisiert und löschen dann auch die Angebote wieder, wenn sie verdächtig sind.
So soll es sein. Im Netz, da gibt es immer mehr Fake-Stellenausschreibungen von Betrügern, die an unsere Daten und auch an unser Geld wollen. Immer ganz gut vorher prüfen, welches Unternehmen Wer steckt dahinter? Mal recherchieren lohnt sich nicht nur bei Fake News, sondern auch bei Fake-Stellenausschreibungen. Was es damit auf sich hat, hat uns Dominik Evers erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ist es jetzt Zufall oder ist es gewollt? Heute zeitgleich, wenn Angela Merkel amerikanischen Boden betritt, wenn sie aus dem Flieger aussteigt und Donald Trump zum ersten Mal persönlich trifft, dann gibt's einen heftigen Blizzard, einen heftigen Windsturm. Zwei Tiefdruckgebiete treffen dort an der Ostküste aufeinander, wobei Merkel-Trump, da könnte man auch sagen, Hochdruck trifft auf Tiefdruck. Dieses Treffen ist sehr spannend und die Frage ist, ja, wie werden die beiden gegeneinander oder miteinander auftreten? Angela Merkel, abgesehen davon, dass sie einen Wintermantel anhat, wie wird sie sich zeigen? Welche Gestik wird sie haben? Welche Mimik? Freundliches Shake Hands oder dann doch eher die Arme verschränkt? Da steckt sehr, sehr viel drin in diesem Treffen. Die Radiowissen-Reporter Martin Grinner hat sich mit dem Treffen beschäftigt und ist erstmal auf ein altes Sprichwort gestoßen.
Ein ganz altes englisches Sprichwort sagt, "You never get a second chance to make a first impression." Es gibt keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu machen. Diese erste und einzige Gelegenheit haben morgen Donald Trump und Angela Merkel. Und wenn sie sich dann in Washington gegenüberstehen, dann müssen sie erstmal all das hinter sich lassen, was sie in den letzten Wochen übereinander in den Medien gesagt haben.
Wer dieses große Land regiert, mit seiner gewaltigen wirtschaftlichen Stärke, seinem militärischen Potenzial, der trägt Verantwortung, die beinahe überall auf der Welt zu spüren ist.
Das hat die Kanzlerin gesagt. Und die Sorgenfalte, die sie dabei auf der Stirn hatte, die kann man förmlich mithören. Und Trump? Naja, ein echter Merkel-Fan ist er nicht.
Angela Merkel, do you see what she's done to Germany? Just before this morning I'm watching television. The rapes, the riots, what's happening is unbelievable. Hundreds and hundreds of rapes on New Year's Eve. Germany! They have a problem.
So, die eine wahrt also die Regeln des diplomatischen Sprachgebrauches, macht aber keinen Hehl daraus, dass sie dem anderen nicht über den Weg traut. Und der andere poltert gleich in Trump-Style zurück. Wie sollen es also die Problemkanzlerin aus Deutschland und der Sorgenpräsident der USA morgen schaffen, bei dieser Vorgeschichte einen netten ersten Eindruck aufeinander zu machen?
Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, was möchte ich eigentlich beim anderen bewirken?
Sagt Dirk Eilert, einer der führenden Experten für Mimik, Gestik und Körpersprache in Deutschland. Und er macht damit klar, wenn Trump auf Merkel trifft, dann geht es den beiden nicht so sehr um Sympathie, sondern vielmehr um Respekt und Anerkennung.
Hier wäre auf jeden Fall wichtig, ein klarer, direkter Blickkontakt, mal kurz ein Lächeln, aber nicht zu viel. Und vor allen Dingen eine Sache vermeiden, ich nenne es den Wackeldackelreflex beim Zuhören. Also nicht die ganze Zeit zu lächeln, den anderen anzugucken und dabei zu nicken, sondern wirklich das ein bisschen zu reduzieren, um auch den anderen so ein bisschen kommen zu lassen.
Das Ganze ist also ein Tanz, sagt Eilert. Und der beginnt bei Trump ja meistens mit einem, naja, sagen wir mal, einem eher vereinnahmenden Händedruck.
Trump hat drei Phasen in seinem Handschlag. Also erstmal reicht er die Hand mit offener Handfläche, was die evolutionäre Funktion, die historische Funktion des Handschlags eigentlich auch erfüllt. Also er hält die Hand hin und sagt sowas wie, ich bin unbewaffnet. Das ist jetzt hier irreführend, weil er überzeichnet diese Funktion hier sogar, weil er die Hand wirklich aufdreht. Danach macht er den sogenannten Yank and Pull, das heißt, er zieht und reißt richtig an der Hand des anderen, zieht den richtig an sich ran. Und die letzte Phase ist das Tätscheln. Und dann tätschelt er mit seiner linken Hand die Hand. Und das beides sind Dominanzsignale. Einmal dieses starke Ranziehen und Reißen und dieses Tätscheln. Trump macht hier quasi mit dem Tätscheln eine zusätzliche Berührung zu dem Handschlag. Ja, so wird vielleicht der Chef mal seinem Mitarbeiter die Hand auf die Schulter legen, aber wohl kaum der Mitarbeiter dem Chef. Gleiches Spiel, Dominanzgeste.
Und davor muss sich Angela Merkel morgen in Acht nehmen, wenn sie nicht will, dass Donald Trump sie durch die Gegend schüttelt. Ihr Kollege, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, hat das so gelöst, dass er Trump zuvor gekommen ist. Er hat ihm die rechte zum Händeschütteln entgegengestreckt und die linke dann gleich auf seine Schulter gelegt. Auf diese Art und Weise war er derjenige, der die Berührung zuerst ausgeführt hat. Und er konnte mit dieser Geste einen gewissen Sicherheitsabstand wahren, weil Trump ihn nicht an sich heranziehen konnte. Angela Merkel empfiehlt Dirk Eilert dagegen in erster Linie Ruhe bewahren.
Also was man hier empfehlen kann, ist die Hand ganz normal zu geben, sodass die Hand, ja, ich sag mal, im rechten Winkel zum Boden liegt, also Daumen nach oben gerichtet, ja, und dann ein normaler, mittelstarker, fester Handdruck. Und wenn Trump dann anfängt zu tätscheln, wäre mein Tipp, einfach auch tätscheln. Die eigene Hand nehmen, weil wenn ich die Berührung erwidere, dann hebe ich quasi diese Berührungsdominanz auch wieder auf.
Ob Angela Merkel das geübt hat? Na, schon möglich. Und danach wird sich dann zeigen, ob Trump sich nochmal zu sowas hier hinreißen lässt.
So I used to be a fan of Merkel. I used to think she was terrific, a big leader, a great leader. I think what she did to Germany is a disgrace. Is a disgrace. It's a total disgrace.
Wer betätschelt wird, darf zurücktätscheln, halten wir fest, und you never get a second chance to make a first impression. Wir werden sehen. Angela Merkel trifft zum ersten Mal persönlich US-Präsident Donald Trump auf ihrer Amerika-Reise, sind auch noch Treffen mit Regierungsvize Pence ausgemacht und dem neuen Sicherheitschef McMaster.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Denn wir gehen rüber nach Norditalien und einer spannenden Geschichte. Stellt euch mal vor, ihr wollt raus mit eurem Freund, mit eurer Freundin schön essen gehen, gerne was schicker, weil ihr es euch leisten wollt, schönen Abend machen, Candlelight Dinner, und dann am Nebentisch, ausgerechnet an eurem Nebentisch, kommt dann eine Familie, die auch futtern will, mit mehreren Kindern. Die Kinder sind süß, sie turnen rum, sie schreien auch rum. Wenn ihr Lust auf Kinder habt, dann ist es sicherlich toll, aber es kann natürlich auch ablenken. Vielleicht eben die Empfehlung, nach Italien zu fahren, nach Padua, Norditalien, ein bisschen bei Venedig rein. Da belohnt ein Wirt neuerdings nämlich gutes Benehmen in einem Restaurant. Dominik, wie macht er das?
Ja, ganz einfach. Familien mit braven Kindern bekommen einfach Rabatt. Das Restaurant des Wirts Antonio Ferrari ist schon, ja, so ein bisschen schicker, und er will halt eben, dass die Atmosphäre nicht durch rumtollende Kinder gestört wird. Und entstanden ist die Idee angeblich, als eine große Familie mit 6 Kindern stundenlang in Ruhe in seinem Restaurant gegessen hat.
Das gibt's gar nicht.
Angeblich ja schon. Und weil die Kinder eben so brav waren, hat Antonio Ferrari entschieden, hey, ihr bekommt 5% Rabatt auf die Rechnung. Ja, und angeblich ist in diesem Moment dann dieser Bonus für wohlerzogene Kinder eben entstanden.
Was natürlich auch so ein bisschen nach Marketing für den Wirt klingt, aber kann mir vorstellen, da gibt es auch gut Kritik an der Sache.
Natürlich, gerade weil Italien ja eigentlich dafür bekannt ist, besonders kinderfreundlich zu sein. Ja, und Kritiker sagen eben, dass es nicht fair ist, wenn Verhalten an Geld gekoppelt wird. Außerdem würde das eben auch das Problem nicht lösen. Die Kinder müssten eigentlich schon zu Hause die Tischmanieren lernen. Ja, und was ich auch noch ganz interessant fand, Antonio Ferrari, der Wirt, hat übrigens selbst keine Kinder.
In Padua in Italien, Norditalien, gibt es in einem Restaurant 5% Rabatt, wenn die Kinder schön still sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das letzte Fußballspiel zwischen der Türkei und den Niederlanden, es endete 3:0 für die Türkei. Das war September 2015. Das politische Spiel der beiden Länder, das wir gerade erleben, das ist noch nicht abgepfiffen. Ankara bestellt den niederländischen Diplomaten ein, Den Haag verschärft seine offizielle Reisewarnung für die Türkei, und die dritte Partei in diesem Spiel, Deutschland, stellt sich heute an die Seite der Niederlande. Angela Merkel sagte nochmal, Nazi-Vergleiche, das geht gar nicht.
Gerade mit Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel. Und deshalb haben die Niederlande meine volle Unterstützung und Solidarität.
Solidarität für die Niederlande aus Deutschland heute. Also mächtig viel Wirbel da drin in den letzten Tagen. Wie wird das Ganze aber in der Türkei aufgenommen und diskutiert? Sprechen wir mal darüber mit Luise Sammann. Sie lebt und arbeitet als Reporterin in Istanbul. Schönen guten Abend, Luise.
Hallo, guten Abend.
Wie wird denn das Verhältnis der Türkei zu den Niederlanden und Deutschland dort kommentiert?
Also das hängt natürlich von den Medien ab, die man konsumiert. Es gibt ja keine, ich sag mal, neutralen Medien mehr in der Türkei, sondern sie stehen entweder auf der Pro-Erdogan-Seite oder auf der Kontra-Erdogan-Seite, wobei letzteres deutlich weniger sind. Ich zitiere mal vielleicht ein paar Schlagzeilen und Titel, die ich heute so in der Pro-Erdogan-Presse hier gesehen habe. Das geht los mit Nazi-Hunde, riesengroß gleich vorne auf dem Titel. Dann das Zitat von Erdogan, die werden den Preis bezahlen. Das haben viele Zeitungen aufgegriffen und auf den Titel gepackt. Faschist Europa, schäm dich Europa. Also das sind alles so Ansagen, die die Erdoğaner Presse hier heute Morgen gemacht hat.
Ist das was ganz Neues oder ist das gängig?
Das ist, war letzte Woche ähnlich, als das mit Deutschland losging und den abgesagten Auftritten der türkischen Politiker in Deutschland. Da hatten wir Merkel mit Hakenkreuzen versehen hier auf Zeitungstiteln. Mhm. Also daher kennt man das. Aber ansonsten ist das schon ziemlich heftig, muss ich sagen, was im Moment abläuft hier. Also die nehmen generell kein Blatt vor den Mund, aber das ist jetzt schon, finde ich, extrem. Die andere Seite der Medien, die, wie gesagt, nur noch sehr wenige, die Zeitung Cumhuriyet zum Beispiel, ist ja so ein bisschen vielleicht das letzte wirklich kritische Blatt hier. Das hat das ganz anders aufgegriffen. Die haben heute getitelt, die Diplomatie wird für den Wahlkampf geopfert. Also da geht das schon so in diese Interpretation, die man ja auch in Deutschland jetzt immer öfter liest, dass es hier eben eigentlich um Wahlkampf geht, der auf Kosten Deutschlands und jetzt eben auch der Niederlande ausgetragen wird.
Wie sehr beschäftigt dieser Konflikt eigentlich, ja, sagen wir mal, den Alltag? Du lebst in Istanbul. Wie reagieren deine Freunde, dein Umfeld auf diesen Konflikt?
Das ist hier tatsächlich im Moment Thema Nummer eins, würde ich schon sagen. Man kann ihm gar nicht entgehen, weil es einfach überall einem, ja, über die Medien eben einen ständig beschäftigt und ständig weiter hoch gepusht wird. Und so geteilt wie die Medien sind, so sind auch die Leute, mit denen ich so spreche. Also natürlich auch da ist diese Pro-Erdogan- oder Kontra-Erdogan-Sache, die bestimmt hier einfach alles. Die bestimmt die Diskussion im Teehaus, die bestimmt neben wen man sich setzt, die bestimmt überhaupt in welches Café man geht. Die bestimmt, auf welche Schule man sein Kind schickt. Also alles in der türkischen Gesellschaft ist im Moment an dieser Linie entlang organisiert, würde ich sagen. Spannend finde ich in diesen Tagen mit Leuten zu reden, die eben nicht so ganz in eines dieser Lager passen. Ich habe da mal ein Beispiel. Das ist ein Ladenbesitzer, bei dem ich regelmäßig mein Handy reparieren lasse. Und der ist ein Nationalist voller Stolz. Das heißt, er wählt die nationalistische Oppositionspartei MHP. Das sind die, die im Moment Erdogan unterstützen bei seinem Präsidialvorhaben, eigentlich aber auch oft sehr Erdogan-kritisch sind. So, und dieser Handy-Ladenbesitzer hat mir vor kurzem noch gesagt, er würde auf keinen Fall dieses Präsidialsystem von Erdogan unterstützen. Er will bei dem Referendum Mitte April auf jeden Fall mit Nein stimmen, weil er eben nicht will, dass hier jemand zum allmächtigen Herrscher wird. Und nun habe ich mit diesem Handyladenbesitzer wieder gesprochen, nachdem dieser Deutschland-Konflikt erst aufkam und jetzt auch noch der Niederlande-Konflikt. Und da sagt er mir als allererstes, ich habe mich umentschieden, ich werde definitiv Ja wählen. Ich werde dieses Präsidialsystem unterstützen, denn wenn Europa dagegen ist, und die sind ja offensichtlich im Moment gegen die Türkei und wollen keine starke Türkei, die wollen uns runterbuttern, erst Deutschland, jetzt die Niederlande, dann muss ich mich an die Seite Erdogans stellen und muss ihn unterstützen. Jetzt müssen wir alle zusammen.
Das ist ja in der Tat spannend eigentlich. Ne? Genau. Das ist ja vielleicht auch mehr oder weniger das, was dieser ganze Konflikt von der türkischen Seite aus auch implizieren will. Also keine Unterstellung, aber das könnte ja theoretisch auch irgendwie eine Haltung sein.
Genau,
da geschrieben hast.
Genau, ja. Das. Ich habe das schon letzte Woche immer gesagt. Ich habe das Gefühl, dass dieser ganze Deutschland-Konflikt auch eigentlich gar nichts mit Deutschland zu tun hatte. Genauso wenig wie der jetzige, was mit den Niederlanden zu tun hatte. Es geht hier um innertürkischen Wahlkampf, der Skandale braucht, weil Erdogan war wirklich in der Sackgasse mit seinem Wahlkampf und seinem Präsidialsystem. Er brauchte diesen Skandal, um die Türken hinter sich zu vereinen und ihnen das Gefühl zu geben, Leute, ich biete den arroganten Europäern jetzt mal die Stirn. Ich mache euch stark, ich mache die Türkei wieder stark. Und das gelingt ihm gerade super mit diesen Skandalen.
Lass uns abschließend noch über eine Sache sprechen. Die Niederlande hat heute eine Reisewarnung für die Türkei ausgesprochen. Findest du es überzogen?
Ja, ganz schwierige Frage. Also ich persönlich lebe ja meistens hier und bewege mich hier weiterhin frei auf der Straße. Ich bin blond, habe trotzdem keine Angst, angegriffen zu werden. Das heißt, im persönlichen Kontakt ist die türkische Gastfreundschaft, die berühmte, weiter absolut präsent. Ich also habe da überhaupt kein Problem. Aber es stimmt natürlich, dass die Situation jetzt hier sehr zugespitzt ist und dass viele, vor allem wenn sie in Gruppen sind, diese Reisewarnung bezieht sich ja auch gerade auf Ansammlungen, auf Menschenansammlungen, wenn da so ein Funken gesprüht wird, also dass da sich einfach Leute zusammentun und auf einmal das Gefühl haben, hey, wir müssen es jetzt den Europäern mal zeigen, dann könnte es schon sein, dass es unangenehm wird. Ich habe noch keine Situation gehabt, in der ich richtig Angst hatte, aber es stimmt, dass die Situation hier bei Weitem nicht mehr so entspannt ist wie in den letzten Jahren und dass man doch immer wieder in so Situationen kommt, wo man denkt, hoffentlich ist hier jetzt nicht irgendwie einer drunter, der, ich weiß auch nicht, irgendwie zur Gewalt greift oder so. Also es ist öfter jetzt einfach so, dass man ein mulmiges Gefühl hat und das hatte man früher nicht und das ist sehr, sehr schade, was hier im Moment mit der türkischen Gesellschaft passiert, die eigentlich wirklich so freundlich, gastfreundlich immer war.
Die deutsche Journalistin Luise Sammann, ganz lieben Dank für diese Information. Schönen Montagabend an dich nach Istanbul. Das war eine Einschätzung und Reaktion von der türkischen Seite auf die Auseinandersetzung mit den Niederlanden, die Türkei und Deutschland.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir kommen an dieser Stelle 7:08 zu Flatulenzen bei uns Menschen. Im Schnitt machen wir das 10 bis 20 Mal am Tag, also furzen. Das soll angeblich eine ganz normale Anzahl sein, diese 10 bis 20 Mal. Heute hat das amerikanische Newsportal Quartz die Frage gestellt, wie machen das eigentlich Ärzte, die so eine 12- oder 16-Stunden-Operation vor sich haben? Furzen die da im OP oder halten die zurück? Alte wissenschaftliche Untersuchungen zeigen angeblich alles unbedenklich, solange die Ärzte nicht nackt operieren. Also die Hose filtert da schon ordentlich was weg. Es gibt dann keine Infektionsgefahr. Beruhigt uns jetzt es oder nicht? Fragen wir Dr. Johannes Wimmer. Er ist Notfallmediziner aus Hamburg. Grüß dich, Johannes.
Hallo, grüß dich.
Das Paper, um das es geht, das ist schon ein bisschen älter, soll aber die Frage einer Krankenschwester beantworten. Die wollte wissen, ob Blähungen beim Arzt im sterilen OP-Raum Infektionen verursachen können. Wie lautet denn die wissenschaftliche Antwort?
Das kann sein, muss aber nicht. Es hängt davon ab, ob der Arzt nackt ist oder nicht.
Im Regelfall ist er ja nicht nackt.
In den meisten Fällen ist er nicht nackt. Aber das ist tatsächlich so, dass der Kittel und selbst schon die Unterhose scheinbar ausreichen, um alle möglichen Keime, die da bei so einem Furz durch die Gegend geschleudert werden können, aufzuhalten. Und damit schickt es sich also nicht nur aus optischen Gründen an, sondern auch hygienisch etwas anzuhaben.
Warum kann denn so eine Hose, die du auch oft trägst, wenn du schnibbelst, warum kann die so gut filtern?
Ja, also so eine Hose muss auch gar nichts Besonderes können. Sie muss eigentlich nur so eng gewoben sein, dass diese Luftverwirbelungen es nicht schaffen, quasi mit dem Schmackes, mit dem sie hinten rauskommen, irgendwelche Bakterien mit sich zu tragen. Denn, das ist ganz wichtig bei dieser Studie, es zeigte sich, dass nicht nur Darmbakterien, sondern auch Hautbakterien gefunden wurden nach so einem Furz. Das bedeutet, mit anderen Worten, wie ist die Studie abgelaufen? Man hat eine Petrischale, also das sind ja diese kleinen Plastikschalen mit so einer Art Nutella oder so einer Marmelade drauf, wo man halt Bakterien anzüchten kann. Die wurden hinter die Arschbacken gehalten, einmal mit Hose, dann wurde gefurzt und einmal ohne Hose, es wurde gefurzt. Und bei der zweiten Schale zeigte sich dann nach einer Nacht im Brutschrank, dass dann da doch diverse Keime drauf gewachsen sind. Und man geht eben davon aus, dass einmal ein bisschen Land mitgekommen ist, auf dem sich irgendeine Darmbakterie festgehalten hat und dass dann halt durch den gigantischen Luftzug des Furzes auch Hautkeime auf diese Petrischale geschleudert wurden.
Wie geht man da als Arzt, wenn man jetzt so eine 12 oder 16 Stunden OP vor sich hat, wie geht man da vor? Ich meine, jeder hat irgendwann mal das Bedürfnis zu verdauen und da stehen natürlich Flatulenzen an, aber was macht man da als Arzt?
Ja, also du kannst eigentlich im OP getrost auch mal entfahren lassen. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie schlimm riechend die sind. Aber dadurch, dass ja alle ihren Mundschutz aufhaben und eigentlich nur ihren eigenen Atem riechen, passiert da eigentlich nichts weiter. Also ich habe tatsächlich noch nie miterlebt, dass irgendwer sich irgendwie umgedreht oder beschwert hätte über einen Furz oder einen schlecht riechenden Furz im OP. Ich selber, weiß nicht, mir ist bestimmt auch mal ein Windchen entgangen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie extra die Posaune raushole und sage, zieh mal an meinem Finger, ja. Aber es ist generell so, dass das, also Furzen ist erlaubt. Man kann das ja auch ein bisschen leise machen. Und das alles andere, dafür sollte man schon austreten. Also wenn ich aufs Klo gehen muss, dann gehe ich natürlich aufs Klo. Vielleicht nicht gerade, wenn ich irgendwie das sozusagen das Herz in der Hand halte, sondern dann natürlich so, dass es irgendwie zeitlich passt. Aber es ist trotzdem dann auch erstaunlich, also so eine 12-Stunden-OP kann man auch mal so einfach durchhalten. Also zwischendrin bringen netterweise dann die Pflegerin oder Pfleger einem nochmal irgendwie ein großes Glas Wasser mit einem Strohhalm, das man dann so von hinten irgendwie durchsaugt. Aber ja, das ist halt ein Marathon und kein Sprint, ne?
Es gibt keine Vorbereitung, die ihr als Ärzte da trefft, dass ihr sagt, okay, ihr nehmt irgendwelche Schonkost oder irgendwas, was jetzt weniger bläht.
Nee, wir essen ja eh ungesund. Also man ist ja jetzt gerade in der Chirurgie froh, wenn man überhaupt mal was zu essen kriegt oben in dem Warteraum. Und der schwarze Kaffee, da würde ich dann versuchen, ein bisschen weniger zu machen. Du, und ansonsten diese ganz langen OPs, mittlerweile sind das ja auch oft mehrere Teams, die versuchen, sich dann abzuwechseln oder wie auch immer. Also Es sind ja meistens keine Operationen, wo man nicht mal eben sagen kann, komm, hier kurze Bio-Break, wie man so schön sagt, ne? Die kleine Biopause, damit jeder einmal sich erleichtern kann. Irgendwer sollte natürlich beim Patienten bleiben, falls mal irgendwas passiert, aber im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Es gibt viele andere Probleme, auf die man achten sollte, denn also so Kontamination oder dass man irgendwie Bakterien auf den Patienten überträgt, das ist natürlich nicht unerheblich. Ne? Deswegen gibt es ja richtig steril diese sterile Zone, in der man dann auch Hände nur über dem Tisch und in den sterilen Bereichen haben darf. Aber wie gesagt, zum Glück, der Hintern ist ja auch vom Patienten abgewandt, meistens. Da passiert dann nicht so viel.
Also auch Ärzte flatulieren und operieren dabei, alles unbedenklich, solange die Ärzte eine Hose anhaben. Erklärt hat uns das Notfallmediziner Dr. Johannes Wimmer.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Jetzt müssen wir mal ganz stark sein, denn das schlimmste Überbleibsel aus den 80er Jahren scheint wieder zurück zu sein. Die Fukuhila-Frisur. Das heißt wirklich die Fukuhila. Dominik Evers hat recherchiert. Was hat es damit auf sich, vorne kurz, hinten lang? Warum ist wieder angesagt?
Genau, ja, also es gibt selbsternannte Style-Experten, die Fukuhila schon zur Trendfrisur 2017 ausgerufen haben. Und auf Instagram gibt es tatsächlich viele Posts mit dem Hashtag Mullet, dem englischen Begriff für Fukuhila. Und auffällig ist, dass tatsächlich viele Frauen sich damit präsentieren. In den 80ern war das ja eher bei den Männern beliebt, gerade bei Fußballspielern. Ja. Wir haben es gerade noch mal gecheckt.
Effenberg,
hier.
Effenberg, Völler, genau. Klinsmann.
Kahn hat das auch, glaube ich. Mhm. Also wirklich Fußballspieler verbindet man das, glaube ich, so ein bisschen mit den 80ern. Die neue Fukuhila-Frisur kommt gerne viel bunter daher, also mit verschiedenen Haarfarben, inklusive Lila oder auch eben in der ganz krassen Variante mit wirklich komplett abrasierten Seiten und dann hinten ganz, ganz, ganz lange Haare. Sieht total komisch aus. Außerdem gibt es nicht mehr so dieses Wuschelpony wie in den 80er Jahren, sondern eher so ein glattes Pony und die Haare sind tatsächlich hinten länger. Trotzdem, also ich finde, wenn ich mir das alles mal so angeguckt habe, das sieht trotzdem eher nach Bad Taste Party aus als nach Trendfrisur 2017.
Aber geht dann doch auch schon mit der Zeit mit, ne? Dass die Fukuhila sich irgendwie anpasst, so morpht, ne? Dass es nicht mehr so vorne der Garten irgendwie so die Gerbera da vorne rumhängt, dass man das so alles glatt ist. Scheint es generell so ein Trend zu sein, dass die 80er in der Mode wieder zurück sind? Hat es damit zu tun auch?
Ja, offenbar. Also Plateauschuhe sind ja auch schon länger wieder ziemlich angesagt. Diese Pilotenbrillen hat ja auch der ein oder andere Hipster, passender Schnauzer auch. Also von daher passt irgendwie auch, dass jetzt die Fukuhila irgendwie wieder sehr angesagt zu sein scheint.
Also bei den Trending Topics auf jeden Fall mit dabei. Mullet, Hashtag Mullet, englische Begriffe für Fukuhila. Style-Experten sagen, die Fukuhila ist wieder zurück. Dominik Evers in einer schönen Peitsche, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Lass mal.
Oder nicht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wem bringt es was? Der Streit vom Wochenende zwischen den Niederlanden und der Türkei. Bringt der Geert Wilders was, dem Rechtspopulisten, der sagt, die Auftritts- und Einreiseverbote türkischer Minister, das sei alles ihm zu verdanken. Er sagt ja schon lange, raus aus den Niederlanden. Oder bringt es dem aktuellen Ministerpräsidenten Mark Rutte was? Der wollte schließlich keine türkischen Wahlkämpfer im Land haben und hat das Ganze am Wochenende beschlossen. Was gefällt den Niederländern? Diese Woche Mittwoch wird gewählt. Rutte gegen Wilders. Dieses Duell gab es heute zum ersten Mal im Fernsehen. Das einzige TV-Duell ging vor gut einer Stunde zu Ende. Für die Radio Wissen hat Ludger Katzmierzak beobachtet das alles. Ludger, wer hat denn heute in der Türkei-Sache den überzeugenderen Auftritt hingelegt?
Ja, die Türkei war ursprünglich natürlich gar nicht vorgesehen. Es gab drei große Themenschwerpunkte: Wirtschaft, Pflege und Zuwanderung und Identität. Aber natürlich fing es an mit der aktuellen Situation. Und da gab es einen lustigen Schlagabtausch zwischen den beiden, weil Wilders sagte das, was er immer sagt, er will die Grenzen schließen. Und er hat heute gefordert, man müsse den türkischen Botschafter hier in den Niederlanden mit seiner kompletten Mannschaft sofort des Landes verweisen. Und da hat Mark Rutte sehr schlagfertig geantwortet: Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen Twittern und Regieren.
Jetzt haben wir in dieser Sendung hier auch schon gehört, dass in der Türkei Menschen sich umentschieden haben. Dieses Präsidialsystem von Erdogan, das Referendum, das zur Abstimmung steht, da gab es jetzt aufgrund dieses Konflikts mit zum Beispiel den Niederlanden, mit Deutschland, Menschen, die sich umentschieden haben, die erst nicht auf Erdogans Seite waren und jetzt mehr oder weniger für dieses Präsidialsystem stimmen wollen. Welchen Einfluss hat denn dieser türkisch-niederländische Konflikt auf die Wähler in den Niederlanden?
Ja, das ist schwer abzusehen. Ich habe zwar heute mit vielen Leuten auf der Straße gesprochen, fast alle glauben, dass doch der eine oder der andere oder vielleicht beide, nämlich Rutte und Wilders, davon profitieren könnten. Wir beobachten eigentlich schon länger, dass der niederländische Premier so ein bisschen in die Richtung von Wilders rückt, auch in seinem Tonfall. Und mit dieser Aktion hat er natürlich auch etwas gemacht, wo er heute eigentlich keinen Widerspruch von Geert Wilders, dem Rechtspopulisten, zu erwarten hatte. Denn das ist im Grunde genommen Politik, wie Wilders sie auch machen würde. Also es kann sein, dass man jetzt würdigt, dass Rutte sich etwas stärker positioniert, dass er Härte zeigt, dass er durchgreift. Es kann aber auch sein, dass die Wähler sagen, also wenn, da müssen wir jetzt keine Kopie belohnen, sondern dann danken wir doch dem Original.
Mhm. Gibt es denn schon irgendwelche Erkenntnisse? 70% der Wähler scheinen wohl noch zu schweben, haben so einen schwebenden Zustand, wenn man das alles liest. Also wissen noch nicht so richtig, für wen sie sich entscheiden. Was sagen denn die Umfragewerte?
Ja, es gab heute wieder eine frische Umfrage. Es gibt ja sehr viele Meinungsumfragen in den Niederlanden. Und wenn man so aus den 6 größten so einen Durchschnitt zieht, dann hat sich jetzt eigentlich die letzten Wochen wenig getan. Also Rutte liegt minimal vorne vor Wilders und dahinter kommt eine breite, ähnlich große Fraktion der politischen Mitte. Alle haben ja gesagt, alle Parteien, sie schließen eine Zusammenarbeit mit Wilders aus. Das hat auch Rutte in dem Fernsehduell vorhin noch einmal betont. Er hat gesagt, das wird niemals wird es das geben. Dazu steht er nicht zur Verfügung. Dann läuft es eigentlich darauf hinaus, dass Rutte tatsächlich, wenn er so viele Stimmen bekommt, in der Regierungsverantwortung bleibt. Aber dann muss er 3-4 Parteien mit ins Boot holen. Das wird also eine XXL-Koalition.
Auch wenn die Rechtspopulisten in den Niederlanden nicht an die Macht kommen, welche Rolle werden sie in Zukunft in den Niederlanden wohl spielen?
Ach, ich habe schon fast so das Gefühl, dass Geert Wilders sich damit abgefunden hat, der ewige Oppositionsführer zu sein. Vielleicht will er auch gar nicht Premier werden, weil ich glaube auch gar nicht, dass er das kann. Er hat ja gar keine Mannschaft hinter sich. Er lässt neben sich ja auch niemanden heranwachsen. Er ist eine Ein-Mann-Partei, ist der Einzelkämpfer. Und was er kann, das ist schreien, das ist Missstände anprangern. Und die Lösungen, die er für die Probleme parat hat, sind alle sehr unrealistisch. Die ließen sich wirklich nur realisieren, wenn er die komplette Verfassung ändert. Also insofern habe ich das Gefühl, dass er gar nicht anstrebt, Ministerpräsident zu werden. Das sagt er natürlich nicht. Aber so, wie er sich verhält, auch gegenüber politischen Kollegen, die er beleidigt und beschimpft, hat er sich ja selbst ins Abseits gesetzt.
Wir werden es diese Woche noch genau mitbekommen. Die Niederlande wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Heute gab es das erste TV-Duell zwischen den beiden Kandidaten, die Ministerpräsident werden wollen. Der eine ist es noch, der rechtsliberale Mark Rutte. Der Herausforderer ist der Rechtspopulist Geert Wilders. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus den Niederlanden, von Ludger Katzmierzak.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wie oft werden Frauen von Männern unterbrochen? Ein Beispiel: In einer Debatte im US-Wahlkampf fiel Donald Trump Hillary Clinton 51 Mal ins Wort. Dafür, dass Frauen von Männern daran gehindert werden, auszureden, gibt es auch einen Begriff: Manterrupting. Die New York Times berichtet, dass ein brasilianisches Unternehmen zu diesem Phänomen eine App entwickelt hat. Sie heißt Women Interrupted und zählt, wie oft Frauen von Männern unterbrochen werden. Dazu wird erst die Stimme einer Nutzerin aufgezeichnet und analysiert, damit die App sie später erkennen kann. Über das Mikrofon des Smartphones analysiert das Programm dann Gespräche und zählt, wie oft die Nutzerin unterbrochen wird. So liefert die App verlässliche Zahlen zum männlichen ins Wort fallen. Die Entwickler sagen, dass die Daten auch helfen können, um Manterrupting zu erforschen. Dabei könne es nicht nur darum gehen, wie oft Frauen unterbrochen werden, sondern auch warum und in welchen Situationen das geschieht. Im Schnitt geben die Menschen in Deutschland pro Monat etwa 850 Euro fürs Wohnen aus. Das Statistische Bundesamt hat das ermittelt. Die Zahl ist von 2015. In dem Betrag sind alle Kosten mit drin, also auch Nebenkosten und Reparaturen. Laut Bundesamt gibt damit jeder Bürger etwa 36% seines Gesamtbudgets fürs Wohnen aus. Das Wohnen ist damit der größte Kostenfaktor insgesamt. Die Statistik zeigt auch, je mehr Personen in einem Haushalt wohnen, desto billiger wurde es. Wer alleine wohnte, gab etwa 40% seines Budgets für die Wohnung oder das Haus aus. Wer zu zweit wohnte, 35% und wer zu viert wohnte, 33%. Passiert unser Leben komplett ohne Plan oder gibt es etwas oder jemanden, der unsere Welt von außen steuert, wie im Film Matrix? Es gibt tatsächlich viele Experten, die sagen, ja, es könnte sein, dass wir in einer Art Simulation leben, die jemand anderes steuert. Der Tech-Vorreiter Elon Musk gehört dazu, aber auch Philosophen, Physiker und Analysten der Bank of America. Der Politikwissenschaftler Michael Fraser von der britischen Universität East Anglia hält eine Matrix allerdings für eher unwahrscheinlich. Er schreibt in einem Aufsatz für das Portal The Conversation, dass unsere Nachfahren, die vielleicht die technischen Möglichkeiten haben, die Vergangenheit zu steuern, sehr unmoralisch sein müssten, um die Welt so ablaufen zu lassen, wie sie gerade abläuft. Er schreibt, natürlich könnte das Ganze ein Experiment von Politikwissenschaftlern der Zukunft sein, die zum Beispiel sehen wollen, was mit Großbritannien nach dem Brexit passiert. Aber er meint, Trump, der Brexit, Hungersnöte, Bürgerkriege, sowas würden uns Menschen nicht antun. Er schreibt, entweder sterben die Menschen aus, bevor sie tatsächlich eine Matrix entwickeln können, oder sie entscheiden sich, diese Möglichkeit nicht anzuwenden. Selbst wenn sie gerne manche Szenarien durchspielen würden.
D-Radio Wissen.
Wie wird man modern? Am Puls der Zeit? Man öffnet sich für Muslime und Homosexuelle. Ja, auch ihr dürft mit Waffen auf Scheiben oder auf Holzvögel schießen. Herzlich willkommen im Schützenverein. Die katholische Schützenvereine in Deutschland haben sich neue Regeln gegeben. Offen für Muslime, offen für Homosexuelle. Ab jetzt, es gab nämlich Stress in der Vergangenheit. In Werl, NRW, gab es einen muslimischen Schützenkönig, habt ihr vielleicht mitbekommen. Das wollte der Dachverband der Schützenbruderschaften nicht, der Bund der historischen deutschen Schützenbruderschaften, BHDS. Damals wollte er es nicht, jetzt will er alles anders. Jetzt will dieser Dachverband nämlich mit der Zeit gehen, eben modern sein. Peter Karl Becker ist Wirtschaftswissenschaftler an der Uni Paderborn und er analysiert Schützenvereine, forscht in und um sie herum. Von ihm wollte ich heute wissen, wie es eigentlich aussieht, Muslime, Homosexuelle, auf was für Leute treffen die denn da bitteschön in den Schützenvereinen?
Es sind, glaube ich, die Schützenvereine selbst viel weiter, als wir glauben. Deswegen glaube ich nicht, dass die Schwulen und die Muslime auf irgendwelche ganz harten Strukturen treffen, sondern ich glaube, dass die Vereine an der Basis schon sehr genau wissen, dass sie sich in die Richtung hin öffnen wollen und das auch teilweise schon tun. Es ist, glaube ich, eher das Problem, dass die Dachverbände das bisher noch nicht so umgesetzt haben, wie ihre Mitgliedsvereine das gerne hätten.
Sie glauben aber nicht, dass es da durchaus Konfliktpotenzial gibt?
Doch, ich glaube schon, dass es hier und da Konfliktpotenzial geben könnte. Aber ich glaube, dass die Vereine auf dem richtigen Wege sind, wenn sie sich diese Traditionen überdenken, die sie haben, ohne ihre Identität zu verlieren. Also es geht darum, den Schützenverein Schützenverein sein zu lassen, aber trotzdem sich auch für eine breitere Bevölkerungsschicht zu öffnen. Die Alternative dazu wäre, sich auf eine schwindende Basis zurückzuziehen. Und das kann ja nicht im Interesse der Schützenvereine sein.
Darf denn dann die andere große Minderheit oder vermeintliche Minderheit in diesen Schützenvereinen, die Frauen, dürfen die dann auch Mitglied werden in Zukunft?
Das ist eine Frage, der wir gerade auch innerhalb einer Umfrage nachgehen. Wir machen gerade mit dem Diözesan Jungschützenverband in Paderborn eine Umfrage. Und da ist auch ein Bereich dabei, sollen Frauen auch in den Schützenverein aufgenommen werden? Das ist sicherlich eine sehr, sehr kontrovers diskutierte Frage, die wir auch immer wieder bei den Schützenvereinen merken. Es ist da zu überlegen, was für Mehrwert da generiert werden kann und ob die Frauen dieses Angebot annehmen möchten.
Herr Becker, ein bisschen provokanter gefragt, Schützenvereine, diese alten maroden Systeme, die man da so kennt, die sich jetzt plötzlich ganz weltoffen zeigen wollen. Wer braucht die denn eigentlich noch? Haben die denn irgendwie noch so ein großes Interesse? Generieren die noch so viele Mitglieder? Oder muss man da wirklich sagen, das sind alte Strukturen, warum beerdigt man es nicht?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also der Schützenverein ist sicherlich ein dorftragender oder auch ein gesellschaftstragender Verein. Und auch diese Vereine haben eine Daseinsberechtigung und die sollten auch gerade identitätsstiftend weiterhin wirken. Wir haben komischerweise zwar eine rückläufige Mitgliederzahl, die resultiert aber in der Regel nicht daraus, dass viele dem Schützenverein den Rücken kehren oder austreten. Das ist eigentlich in ganz, ganz seltenen Fällen so. Vielmehr ist es so, dass oben bisher mehr Ältere wegsterben als jüngere Nachkommen. Und deswegen haben wir nur eine leicht rückgängige Mitgliederzahl. Aber ich denke, dass ein Grund auch ist, dass die Vereine sich bei einem wachsenden Druck, was auch die Freizeitangebote angeht, auch da behaupten müssen. Also der Schützenverein hat für mein Dafürhalten eine hohe Berechtigung, gerade auch für den ländlichen Raum. Er hat eine Integrationsfunktion und gerade jetzt, wenn er sich öffnet für die Zukunft, auch für eine andere Gesellschaft, da hat er sicherlich große Aufgaben aus seinen Traditionen heraus, neue Konzepte zu entwickeln, die die Gesellschaft dann auch annimmt.
Weil ein Schützenverein was noch macht außer Schützenfeste?
weil ein Schützenverein sich auch engagieren kann, A, im sportlichen Bereich, im Sportschießen zum Beispiel sehr stark. Er kann sich B, in der Jugendarbeit engagieren, die auch rein über Schützenfeste hinausgeht. Er kann sich auch, denken Sie an den demografischen Wandel, in der Seniorenbetreuung sehr stark engagieren, was auch viele Vereine schon tun. Und was sicherlich eine große Chance für die Schützenvereine ist, ist sich über diese über das reine Schützenwesen hinaus auch in der dörflichen Gemeinschaft sozial zu engagieren.
Herr Becker, gehen Sie eigentlich auch auf ein Schützenfest?
Ich gehe auch auf ein Schützenfest. Ich bin sogar Mitglied in meinem Schützenverein.
Königsschuss schon mal gewonnen?
Nein.
Okay. Na dann gutes Gelingen für die Zukunft.
Dankeschön.
Peter Karl Becker, Wirtschaftswissenschaftler am Center of Risk Management der Uni Paderborn. Er hat sich mit Schützen, Brüderschaften in Deutschland beschäftigt und sagt, diese Vereine machen was in der Tat in Sachen Integration. Jetzt sollen auch Homosexuelle und Muslime bei den katholischen Schützenvereinen willkommen sein.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
2016. Also letztes Jahr war das schlimmste Jahr. Das schlimmste Jahr für Kinder in Syrien. Zu dem Schluss kommt heute das UN-Kinderhilfswerk UNICEF. Über 650 Kinder sind laut UNICEF 2016 in Syrien gewaltsam gestorben. Mindestens 850 Kinder wurden zum Kriegsdienst herangezogen, teils an die Front, teils als Gefangenenaufseher oder eben auch als Selbstmordattentäter. Und noch was sehr Perverses, Schulen werden beschossen. 255 Kinder sind in oder vor ihrer Schule in Syrien gestorben im letzten Jahr. Das ist pervers und es zeigt, dass Kinder nicht mehr nur zufällig zum Opfer werden in Syrien in diesem Konflikt, der fast schon 6 Jahre andauert, sondern bewusst von den Kriegsparteien ausgesucht werden. Kann man das so sagen? Darüber habe ich heute mit Nanja Charbonneau, Pressesprecherin von UNICEF Deutschland, gesprochen.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Kriegsparteien das offenbar zumindest billigend in Kauf nehmen, wenn Kinder da sterben. Denn es ist bekannt, wo Schulen sind. Es ist bekannt, wo dicht besiedelte Wohngebiete sind. Es ist bekannt, wo Krankenhäuser sind. Das alles sind Ziele, die eigentlich geschützt sind, auch nach international gültigem Recht, das auch im Krieg gilt normalerweise. Und das heißt, wenn ich Schulen angreife, dann nehme ich ja zumindest in Kauf, dass dort auch Kinder sterben.
Ist es ein Verhalten, das du oder das ihr in dem Bericht von allen Kriegsparteien gleich beobachtet habt?
Es ist in jedem Fall so, dass alle Kriegsparteien sich schuldig gemacht haben. Schwerster Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder. Dazu gehört Angriffe auf Schulen, Angriffe auf Krankenhäuser, die Tötung und Verstümmelung von Kindern, die Rekrutierung von Minderjährigen. Also man muss wirklich sagen, durch die Bank oder auch Belagerung, das Aushungern von Menschen. Das sind fieseste Kriegstaktiken. Dort haben sich alle schuldig gemacht. Die einzigen, die da noch unschuldig sind, das sind die Kinder, aber sie leiden trotzdem unter den Folgen am härtesten.
Also sie leiden nicht nur in Syrien. Man geht von 6 Millionen Kindern insgesamt in Syrien aus, 2 Millionen geflohene Kinder in den Nachbarländern. Haben denn diese Kinder irgendeine Chance auf Alltag ohne Krieg?
Es gibt wahrscheinlich kein einziges Kind mehr in Syrien, das nicht irgendwie direkt oder indirekt betroffen ist. Denn alle haben das entweder selbst miterlebt, mit ansehen müssen, haben Angehörige verloren. Über 3 Millionen Kinder in Syrien sind aus den Häusern vertrieben worden, sind manchmal 5, 6, 7 Mal umgezogen, geflüchtet. Und auch in den Nachbarländern. Viele haben nach wie vor Verwandte in Syrien, leiden damit, wollen natürlich so schnell wie möglich nach Hause, können das nicht. Leiden also auch unter den psychischen Folgen, die das alles mit sich bringt. Mhm. Und nicht zu vergessen, auch Millionen von Kindern, die deswegen nicht zur Schule gehen können.
Wie kommt UNICEF denn an diese recht konkreten Zahlen ran?
Also zum Beispiel diese Zahl mit den getöteten Kindern. Wir gehen davon aus, dass das nur die Spitze eines Eisbergs ist. Denn es ist wahnsinnig schwierig, verlässliche Informationen zu kriegen. Mhm. Wir haben einerseits unsere eigenen Mitarbeiter, über 200 in Syrien, und andererseits ein breites Netzwerk von Partnern und sogenannten Facilitators, die sozusagen die Augen und Ohren von uns vor Ort sind, auch in den Gebieten, wo die Helfer nicht selber rein können. Mhm. Das heißt, das sammeln wir, das überprüfen wir, und nur wenn es wirklich detaillierte Informationen gibt, dann sagen wir, okay, diese Informationen können wir nachvollziehen, das erscheint uns glaubhaft. Mhm. Und in vielen Fällen ist das eben nicht möglich. Dementsprechend sind die Verletzungen sehr wahrscheinlich sehr viel höher, die Dunkelziffer höher.
Es geht nicht nur um getötete Kinder in diesem Bericht von euch, sondern auch darum, dass Minderjährige rekrutiert werden. Waren das 2016 auch mehr als sonst?
Es waren mehr Fälle zumindest, die wir auch überprüfen und verifizieren konnten. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch insgesamt die Zahl gestiegen ist. Auch da ist es sehr schwierig, verlässliche Zahlen zu kriegen, weil natürlich keine Kriegspartei freiwillig zugibt, dass sie Minderjährige beschäftigen. Aber auch durch Befragungen von Familien vor Ort wissen wir, dass es einfach zugenommen hat. Jeder kennt Kinder, Minderjährige, die irgendwie im Dienst stehen. Und was auch besorgniserregend ist, immer mehr Kinder werden nicht nur zum Beispiel als Träger oder als Wachposten eingesetzt, sondern direkt an der Front zum Kämpfen.
Mehr als 1,7 Millionen syrische Kinder können nicht mehr zur Schule gehen. Auch in den Nachbarländern ist das nicht möglich. Gab es denn irgendwo auch so einen Hoffnungsschimmer?
Ja, den Hoffnungsschimmer, den gibt es. Und das ist auch das Schöne daran, dass meine Kollegen von UNICEF Syrien, mit denen ich sehr im engen Kontakt stehe, immer wieder sagen, was sie wirklich umhaut, das ist die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von den syrischen Kindern, dass die trotz allem das schaffen, sobald man ihnen einen Stift und Papier gibt, Bilder zu malen, dass sie trotz allem, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, in einem Kinderzentrum zu sein, singen, sich freuen können, lernen wollen, dass die Kinder in Syrien sogar in Höhlen gehen, wenn es sein muss. Hauptsache, sie können irgendwie wieder zur Schule gehen und weiterlernen. Und das ist die Hoffnung, die uns weiterhin Kraft gibt.
Sagt Ninia Charbonneau, Pressesprecherin von UNICEF Deutschland, über einen Bericht, der heute veröffentlicht wurde. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks UNICEF war 2016 das bisher schlimmste Jahr für Kinder in Syrien. Das war die Redaktionskonferenz mit Dominik Evers und mit Thilo Jahn. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.
Bis morgen. Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.